direkt weiter mit unserem Hauptthema. Und zwar hat Ines uns was mitgebracht.
Jo, ich habe mal was mitgebracht. Ich habe gedacht, wir reden mal ein bisschen über proximale Femurfrakturen, also alles, was so rund um den Schenkelhals geht. Und da habe ich mir mal den Gedanken gemacht, brauchen wir eigentlich eine Femoral Neck Unit? Es ist so, die Internisten haben ihre Chest Pain Unit, die Neurologen haben ihre Stroke Unit. Und ich finde
eigentlich auch die ECU.
Ja. Die ECU gibt es auch noch, genau. Warum werden wir Unfallchirurgen immer so ein bisschen übersehen diesbezüglich? Und zwar haben wir auch ein Patientenklientel, was wirklich mit einer sehr hohen Mortalität und Letalität einhergeht.
Auf jeden Fall.
Und wenn du dir überlegst, dass nach einer hüftgelenksnahen Fraktur dein Patient oder deine Patientin im ersten Jahr zu einem Drittel verstirbt, finde ich, präsentieren sie sich zwar nicht so dramatisch, aber auch denen gebührt ausreichend Aufmerksamkeit diesbezüglich. Die lebensbeendende Fraktur ist es teilweise. Und wenn du überlegst, dass es 160.000 Mal pro Jahr täglich in deutschen Notaufnahmen Patienten mit proximalen Femurfrakturen kommen, ist das wirklich da, wo man auch gut ansetzen kann, also mit diesen Patienten.
Übrigens würde ich behaupten, die Fraktur, die ich präklinisch mit Abstand am häufigsten gesehen habe.
Würde ich auch sagen.
Weil auch selbst die bei uns ja wirklich guten Analgesie-Konzepte präklinisch, am häufigsten ist es die Schenkelhalsfraktur, die ein Notarzt noch zur Analgesie notwendig macht.
Ja.
So, bei mir gibt es immer ein Fallbeispiel. Und zwar ist es heute die 82-jährige Ingelore, die passt auf ihren 4-jährigen Enkel Max auf. Dieser beginnt irgendwie mit der Serviette am Adventskranz zu manipulieren und bevor die ganze Bude abbrennt, will sie mit einem schnellen Satz ihn davon abhalten, bleibt jedoch mit dem linken Bein an der Teppichkante hängen.
Dramatisch.
Und fällt wie ein nasser Sack auf ihre rechte Hüfte. Das Kind hat vor Schreck erfreulicherweise mit den Kugeln aufgehört. Ingelore versucht sich aufzusetzen und bemerkt einen stechenden Schmerz in der rechten Hüfte. Max fängt an zu weinen. Ingelore kann Max davon überzeugen, ihr das schnurlose Telefon zu bringen. Sie ruft ihren Sohn an, welcher die Ernst der Lage erkennt und von unterwegs den Rettungsdienst
alarmiert. Klassiker.
Gleichzeitig mit dem Sohn trifft dieser bei Ingelore ein. Ingelore ist froh, dass sie jetzt nun endlich die Verantwortung halt abgeben kann, weil sie ja also noch auf den Enkel aufpasst.
Und der Enkel kann die Tür öffnen, genau. Das ist ja auch gut.
Und die Einsatzstelle sicher, weil er aufgehört hat zu kokeln.
Pass auf. Bekommt Zugang, kriegt Schmerzmittel durch den Notfall sanitär gespritzt und wird eingepackt in die Vakuummatratze in das nächstgelegene Traumazentrum gefahren. Dort wird sie von Erik begrüßt, der Assistenzarzt in der Notaufnahme ist und heute durch Joja, die PJlerin, unterstützt wird. Erik lässt sich die Übergabe des Rettungsdienstes geben. Ingelore wird auf den Röntgentisch im Behandlungszimmer umgelagert. Er fängt mit der Anamnese an. Wie war denn eigentlich der Unfallhergang? Ne? Also bei Älteren ist es ja zumeist ein Stolpern oder ein Fall aus der normalen Standhöhe, aber halt auch mal manchmal eine kurze Bewusstlosigkeit aus innerer Ursache. Und das sollte natürlich auch Beachtung finden. Bei jüngeren Patienten ist es eher so ein Hochrasanztrauma, ein Verkehrsunfall, Sturz aus großer Höhe, aber halt auch zum Beispiel mal als Überlastungsbruch beim Sportler. Wie mobil war eigentlich die Patientin vor der Fraktur? Hatte sie eigentlich Hilfsmittel benutzt? Bestand vielleicht schon eine Pflegegruppe oder ähnliches? Und was auch nochmal wichtig ist.
Pflegegruppe oder Pflegestufe?
Nee, Pflegegruppe heißt es heutzutage.
Oh.
Aha. Bestanden auch schon Schmerzen vor dem Bruch? Also vielleicht Hinweise auf, dass sie zum
das
Beispiel.
Heißt wirklich Pflegegruppe?
Das heißt eine Pflegegruppe.
Für mich klingt das eher so nach.
Nee,
wir pflegen uns in einer Gruppe.
Nicht mehr 3 Stufen, sondern halt mehr. Wollen wir mal anders drüber reden. Ob schon mal Coxarthrose da war oder halt, wenn du auch schon Schmerzen hast und man findet keine Coxarthrose, eventuell eine Tumoranamnese, ist immer wichtig, sowas zu erfragen. Natürlich auch Vorerkrankungen, Medikamente, ob die Patientin antikoaguliert ist und ob Allergien vorlagen. Rettungsdienst hat praktischerweise die Medikamente der Patientin eingepackt und mitgegeben. Erik widmet sich der Untersuchung. Er guckt sich die Hautverhältnisse genau an. Manchmal liegen Patienten auch schon länger, bevor sie gefunden werden und haben offene Hautstellen, die Kubiti. Ist bei unserer Ingelore jetzt nicht der Fall. Bereits bei der Inspektion fällt auf, dass das rechte Bein der Patientin deutlich verkürzt und außenrotiert liegt. Erik erklärt, das liegt am Muskelzug an den Außenrotatoren. Zudem wird der Schaft von den Adduktoren zur Mitte nach oben gezogen.
Ursprung und Ansatz haben hier alle gelernt.
Er lässt die Patientin die Nichtschmerzengelenke selber bewegen und testet die Stabilität des Beckens. Zuletzt untersucht er noch das rechte schmerzhafte Bein. Er tastet die umgebenden Gelenke ab, findet dort nichts, muss jetzt nicht zwangsläufig dieses fehlgestellte Gelenk bewegen, weil eigentlich die Sache da an der Stelle schon klar ist. Aber ganz, ganz wichtig ist, der Patient drumherum muss nicht eine Einzelverletzung haben. Es kann halt auch sein, gerade beim Hochrasanstrauma oder ähnliches, dass Kombinationsverletzungen. Und es gibt nichts Peinlicheres, als vom Anästhesisten in der Einleitung auf die zusätzliche distale Radiusfraktur hingewiesen werden, wenn das Handgelenk bei anlagernden arteriellen Zugang so ein bisschen knirscht.
Das kommt ja nie vor.
Kommt nie vor, nein, nein, nein. Nein, daher empfehlen wir natürlich, alle Gelenke des Patienten einmal durchzubewegen, ne? Oder selber bewegen zu lassen.
Aber wenn er schon da knirschend reinsticht, kann er gleich eine Gelenkspaltanästhesie machen.
Ja.
Nein, Frakturspaltanästhesie, Entschuldigung.
Gelenkspaltanästhesie kann auch sein.
Also zudem natürlich neurovaskulären Status erhoben. Also eine Fraktur ist keinesfalls eine chirurgische Monoverletzung und in Wirklichkeit bringen die Patienten natürlich deutlich Komorbiditäten mit, zusätzlich Gebrechlichkeiten und bis zum Beweis des Gegenteils sollte der Sturz des alten Menschen bis zum Beweis des Gegenteils als Dekompensation des Gesundheitszustandes gewertet werden. Und das muss natürlich auch vordergründig behandelt werden, genauso wie die Traumafolgen. So, der nächste Schritt ist die apparative Diagnostik. Bildgebung. Gebot Nummer 1 in der Unfallchirurgie.
Heilende Strahlung?
Ja, fast. Ein bisschen weiter. Zweimal heilende Strahlung. Immer in zwei Ebenen, Röntgen.
Also, ja. Warte. Das eine Beckenübersicht,
ja.
Plus
tief eingestellt.
Zum Beispiel diese, ja.
Tief eingestellt und ist es ein Lauenstein?
Lauensteinaufnahme. Mensch, da ist doch noch ein bisschen die Wurzel noch da. Eigentlich wäre nämlich auch fast unfallchirurg geworden.
Nee, wir,
was? Doch. Und aber dafür hat einer geheiratet, also das ist auch in Ordnung, würde ich sagen.
Ein Chirurg im Haushalt reicht.
Das wäre auch, wenn Torben noch Chirurg wäre, das wäre gar nicht zu ertragen.
Zwischen zwei. Also Beckenübersicht. Beckenübersicht hat oben noch die Darmeinkämme mit abgebildet und ein bisschen Teil des Sacrums und wahrscheinlich auch noch einen LWK-5, den kann man auch noch ungefähr sehen. Aber ein tiefes Becken, was Johannes vorgeschlagen hat, haben wir deutlich mehr Femur abgebildet, was auch einen großen Vorteil bildet. Und solange oben keine Probleme sind, ist auch eine tiefe Beckenaufnahme deutlich sinnvoller. Dazu noch eine kleine Referenzkugel dazu, dass man auch so Größe von Osteosynthesen planen kann. Und wenn der Bruchverlauf echt unklar erscheint, dann nochmal eventuell ein CT zur Begleitverletzung und die Fraktur genau darstellen zu können. In einem Röntgenbild erkennt man schon eine schwarze Linie, das ist die dislozierte Fraktur. Manchmal ist es eine weiße Linie aufgrund der höheren Knochendichte, wenn zum Beispiel die Frakturen eingestaucht sind. Dann gibt es aber auch nochmal Patienten, die haben die typischen Schmerzen für eine proximale Femurfraktur, können das Bein nicht belasten, aber weder im konventionellen Röntgen noch in der CT-Bildgebung finde ich irgendwo eine Fraktur. Was würde ich denn mit dem machen?
MRT.
Eine MRT, genau. Wenn irgendwas aussieht wie eine Schenkelhalsfraktur, riecht wie eine Schenkelhalsfraktur, ist ein Beweis des Gegenteils, also im Zweifel
ist eigentlich
MRT.
Atypisch für euch, ne?
Eine Schenkelhalsfraktur.
Ist nämlich keine Strahlung.
Ist keine Strahlung. Also man kann die Fraktur auch nicht gut erkennen, aber das Ödem, was die Fraktur umgeht, das ist umso besser. So, der Erik erklärt der Julia natürlich auch, wie man eine Beckenübersicht vernünftig befundet. Das möchte ich jetzt nicht im Podcast machen. Habe ich euch einmal nochmal hübsch aufgebaut und markiert, könnt ihr aus dem Begleitartikel entnehmen. Dann muss man einmal überlegen, man braucht eine vernünftige Übersicht, wie man das Röntgenbild durchschaut, weil es gibt die zweite chirurgische Regel. Welches ist die häufigst übersehene Fraktur?
Die häufigst übersehene Fraktur? Bitte.
Die zweite.
Na?
Ja, also ist es so, wenn du eine gefunden hast, ist das Gehirn erstmal völlig befriedigt dafür, dass es was Pathologisches in diesem Röntgenbild gefunden hat. Daher wird die zweite gern übersehen. Gerne in Frühbesprechungen, zum Beispiel Clavicula-Fraktur wird gezeigt und dann kommt derjenige Oberarzt, der meistens noch in die mit der Rippenfraktur, die ja oben auch noch abgebildet ist, gerne übersehen. Also dementsprechend strukturelles Vorgehen, wie man das machen kann, habe ich mal einmal mit aufgeschrieben. Dann überlegen wir uns ein bisschen was zur Anatomie des proximalen Femurs. Wir müssen ja auch ein paar Medizinstudenten müssen wir auch mit abholen. Es gibt verschiedene Zonen, die wir einteilen können. Femurkopf, Schenkelhals, die Intertrochanterregion, also die zwischen dem Trochanter Majus und Minus langläuft und eine Subtrochanterreaktion. Warum ist das so wichtig in diesem Fall?
Wegen der Durchblutung des Femurkopfs.
Genau, also alle Strukturen, die in der Kapsel liegen, werden durch eine kranzförmige Arterie versorgt, die in die Kapsel reintritt. Sollte Darmbruch auftreten, kann es zu schweren avaskulären Nekrosen, also zur Unterversorgung des Hüftkopfes führen, zum Absterben des Hüftkopfes. Und da heilt nichts. Alles, was quasi weiter lateral, also in der Pertrochanterie oder Subtrochanterie Region ist, ist relativ gut durchblutet. Da ist das weniger die Problematik. Das ist nachher für die Auswahl der Osteosynthese. Mhm. Ganz wichtig. Es gibt ganz in seltenen Fällen, kann man unverschobene Brüche auch konservativ verfahren, aber auch mit dem Risiko sozusagen, dass es weiter disloziert. Und das
wird eigentlich nicht gemacht, oder?
Gibt es, ich habe 4 Patienten mit betreut, bei dem was konservativ gemacht haben, wovon 2 im Nachhinein doch noch operativ versorgt worden sind. Einer hat im Verlauf einen Hüft-Tap gekriegt, weil er doch noch eine begleitende Arthrose hatte. Und beim anderen sind die Schmerzen einfach nicht besser geworden. Mhm. So, welche verschiedenen Verfahren habe, ist von ganz verschiedenen Sachen abhängig. Einerseits natürlich von den Vorerkrankungen und vom Anspruchverhalten des Patienten sozusagen, ist jemand mit, ich sag mal, so einem biologischen niedrigen Alter und einer vermehrten Mobilität oder ähnliches, möchte ich natürlich ein möglichst stabiles, gut nutzungs-, schmerzfreies Verfahren wählen. Habe ich jemanden, der zum Beispiel sehr, sehr stark krank, gebrechlich ist, möchte ich natürlich eine geringe Narkosezahl, geringen Blutverlust und ähnliches einhernehmen, um den Patienten dadurch nicht weiter zu gefährden. Und man muss sich auch natürlich überlegen, wie weit ist es disloziert und ja, wo genau ist die Lage der Frakturen. Das ist abhängig davon, welches Metall da reinkommt, muss einfach sagen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Osteosynthese, eine dynamische Hüftschraube, kanulierte Schrauben oder einen intramedullären Nagel oder halt die Endoprothese und da gibt es die normale Vollprothese, sozusagen, wo die Pfanne mit versorgt wird und eine Hemiprothese oder Duoprothese, auch mal bipolare Prothese genannt, wo die Pfanne nicht mit versorgt wird.
Geht schneller,
weniger Blutung und geringeres Narkoserisiko. Aber insgesamt sind diese Hüftgelenksfrakturen sehr, sehr risiko- und komplikationsträchtig. Embolisches Risiko ist sehr hoch, muss auch mal beachtet werden.
Geneva-Score, untere Extremität.
Ja, vielleicht, also genau, die meisten nicht schwangeren Patienten. Und Bettlägerigkeit ist natürlich bei stark schmerzhaften Frakturen, führt halt zu Infektion und Dekubität. Deswegen sollte man die Patienten möglichst schnell, frühzeitig versorgen und wieder einer Osteosynthese oder einer Prothese zufügen, wo der Patient gleich wieder voll belasten kann, wo das wieder möglich ist. Endoprothesen können zu Infektionen oder Luxationen führen und bei Osteosynthesen kann es, wie gesagt, zu diesen bekannten avaskulären Nekrosen und zum Cutout, also Auswandern des Implantates, führen. So, jetzt überlegen wir uns, haben wir eigentlich Qualitätsprobleme in der Versorgung proximaler Femurfrakturen? Was ist eure
Zeit, wir brauchen Zeit, wir haben wenig Zeit, genau. 24 Stunden. Sonst gibt es nicht das volle Diagnostik.
Eben, das ist dem gemeinsamen Bundesausschuss auch schon aufgefallen, dass einfach die Zeit von Aufnahme bis zur Operation viel zu lang ist. Und es ist allgemein bekannt, dass nach 48 Stunden wirklich das Risiko zum Versterben und erhöhten Komplikationsraten einfach wirklich fast exponentiell ansteigt, muss man einfach sagen.
Wo wir wieder bei einem strukturellen Problem sind, nämlich OP-Kapazitäten, wenn man ganz ehrlich
ist. Und Intensivbetten,
genau. Da seit dem 01.01.21, also Corona-bedingt etwas verzögert, gibt es den Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses. Und er fordert die operative Versorgung von hüftgelenksnahen Frakturen spätestens nach 24 Stunden nach stationärer Aufnahme. Man kann davon abweichen, wenn zum Beispiel jemand antikoaguliert ist, nicht operabel irgendwie und erst aufgepäppelt werden muss, aber wirklich mit vernünftigen Begründungen. Denn werden Anforderungen an die Häuser gestellt für die Akutversorgung. Das heißt, Facharzt für Unfallchirurgie sollte da sein, alternativ eine Rufbereitschaft, die ein Facharzt in 30 Minuten am Patientenbett stehen lässt. Es muss jemand diese Zusatzweiterbildung für klinische Akut- und Notfallmedizin haben, eine Intensivstation mit mindestens 6 Betten, ein Schockraum, 24-Stunden-CT. Das sind eigentlich alle sozusagen die Anforderungen, die auch an diese Basisnotfallversorgung schon gestellt sind. Dann kommen noch spezielle Forderungen dazu, die so ein bisschen aufwendiger sind, und zwar eine geriatrische Behandlungskompetenz. Im Moment ist Geriatrie nicht komplett flächendeckend vorhanden. Es wird gefordert, dass also dass die Geriater mitbehandeln, weil es hat sich gezeigt in Studien, dass sie wirklich signifikant die Mortalität und Letalität der Patienten senken können, wenn frühzeitig ein Geriater mit einbezogen wird. Bis 2024 kann das ein speziell geschulter Internist oder Neurologe mit übernommen werden und bis 2027 durch einen geriatrischen Konsildienst. Aber da ist ganz, ganz wichtig, dass das weiter ausgebaut werden kann. Mhm. Dann müssen SOPs über die Standardabläufe implementiert werden. Da gibt es so ein paar, die man sich schon ziehen kann irgendwie und anpassen kann ans Haus, im Internet. Und wenn das alles nicht gegeben ist, kann nach der Erstversorgung dieser Patient nicht weiter da behandelt werden. Und das Krankenhaus kriegt auch kein Geld mehr dafür. Das heißt, es muss dementsprechend verlegen.
Kommen die alle zu uns. Ja,
kommen die alle so weit. Genau. Aber dementsprechend.
In der Geriatrie kann man auch Chefarzt werden ohne Doktortitel, habe ich gestern in der Visite gelernt.
Oha. Also es gibt so ein paar Punchlines. Also einfach, wenn ihr jemanden habt, der hat eine, von dem seht ihr in 95% der Fälle, seht ihr von außen schon, der hat irgendwie eine proximale Femurfraktur. Also das Bein ist außen rotiert, verkürzt, hat tierische Schmerzen in dem Bereich. Dann muss euch bewusst sein, dass dieser Mensch innerhalb eines Jahres zu 30% verstirbt. 32 sind sogar. Das heißt, das ist nicht der sich so dramatisch wie der Stemi quasi in der Notaufnahme vorstellt und innerhalb von einer kürzester Zeit in den Herzkatheter verbracht wird oder halt mit akut neurologischen Störungen auftaucht quasi und lysiert werden muss. Aber auch dieser Patient hat eine wirklich starke Sterblichkeit diesbezüglich. Das muss einem bewusst sein und da müssen wir wirklich Strukturen schaffen, um uns gut um diese Patienten zu kümmern.
Also brauchen wir eigentlich.
Mein Ansatz ist, ein Femoral Neck Unit in den Köpfen aufzubauen.
FNU.
Und braucht
Double
nicht
to the Z.
Ich lasse mir das mit dem Copyright irgendwie wahrscheinlich einmal sichern.
Ines, ich möchte dir an dieser Stelle stellvertretend für unser Krankenhaus die oberärztliche Leitung der FNU anbieten.
Genau, einfach selbst hergestellte.
Ich glaube, das könnte sich lohnen.
Ich finde das tatsächlich super spannend und glaube sogar, dass es sinnvoll wäre, dafür speziell Zimmer auszuweisen. Nicht, weil man das braucht. Nicht, weil man das unbedingt braucht. Ich glaube einfach, dass so speziell ausgewiesene Zimmer immer die Awareness beim Personal erhöhen. Und das müssen natürlich keine Überwachungszimmer primär sein. Diese ganzen Kabel nerven ja auch. Ja. Und dann möchte ich.
Wer viel misst, misst auch viel Mist.
Danke. Und dann möchte ich tatsächlich die anästhesiologischen Kollegen vor gerade den Gammanägeln ein bisschen warnen. Das sind ja oft so Notfall-OPs wegen der 24 Stunden und dann machen wir noch schnell einen Gammanagel. Diese Gammanägel, die Lagerung ist in den vielen Häusern halt so, dass man als Anästhesist nicht mehr gut an die Patienten rankommt. Die Patienten sind alt, wie Ihnen das ja auch schon dargestellt hat, und multimorbide. Und wenn der Gammanagel in 20 Minuten klappt, alles kein Problem. Wenn der Gammanagel aber kompliziert wird, es offen gemacht werden muss, da Zerklarstrom kommen. Ich rede hier wirklich aus Erfahrung.
Sprecht mit euren Chirurgen. Sprecht mit, wie das Risiko ist. Wird das nicht wild disloziert? Sieht aus, als würde das schnell gehen? Oder kann das eine längere offene schlimme Geschichte werden, muss man einfach so sagen.
Genau, und da liegen wirklich Welten zwischen. Zwischen Massentransfusion und Narkose an, Narkose aus, ist da alles drinne. Und zumindest mag ein Problem bei uns im Haus sein, aber bei uns ist die Anmeldung, die primäre OP-Anmeldung, die man im OP-Plan sieht, erstmal dieselbe zwischen diesen beiden. Und dann muss man schon genau in den Text gucken und den Chirurgen fragen, was das wird.
Was er für einen Plan hat.
Was er für einen Plan hat.
Genau. Oder ob er einen Plan hat. Wir brauchen noch ein Codewort.
Also das Codewort ist diesmal ganz einfach. Das sind nämlich drei Buchstaben. FNU.
Ja.
Femoral Neck Unit.
Also aber nur FNU.
Weil wir können kein Englisch. Wir gehen davon aus, dass unsere Hörer das verbessern können. Aber deswegen nur FNU eingeben in das Feld.
Genau. Vielen Dank, Ines. Das war sehr erhellend und kurzweilig. Ich glaube, es ist auch für einen Rettungsdienst durchaus relevant, mal die Versorgungsstrukturen auch zu verstehen, was dahinter so ist. Und es ist ja nun wirklich relativ häufig.